Kurs Null bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt wieder eingeschaltet haben bei den Grundlagen des Christseins. Wir sprechen einfach ein bisschen über den christlichen Glauben hier in dieser Reihe Kurs Null. Und da brauchen Sie auch nicht viel Vorwissen haben und da müssen Sie keine Angst haben, dass hier irgendetwas mit fachwissenschaftlichen Begriffen oder mit irgendeinem Jargon durchsetzt ist und Sie da nicht mitkommen. Keine Sorge, wir geben uns die größte Mühe, einfach ein bisschen über den christlichen Glauben zu sprechen. Der Countdown läuft, in einer Woche ist es endlich soweit. Die Adventskalender sehen schon ziemlich geplündert aus, das große Türchen hat nicht mehr viel geschlossene Gesellschaft. Es verdichtet sich also wieder mal alles auf das Fest hin. Naja, und wo es so eng wird, da gehen die Meinungen auch mal bemerkenswert auseinander. Die einen sind heilfroh, dass der Spuk bald ein Ende hat und sie wieder aus dem Haus gehen können, ohne dass ihnen von Politologie studierenden Weihnachtsmännern oder leicht bekleideten Pin-up-Engelchen der Heimweg versperrt wird. Andere sind schweißgebadet, weil noch keine Karte geschrieben und die Geschenke doch erst wieder am 24. in panischer Last-Minute-Taktik gekauft werden. Geschenke, die e-postwendend umgetauscht werden, nachdem das familiäre Tannenbaum-Idyll im üblichen Eklat unterging. Wieder andere sind weniger verkrampft und freuen sich einfach nur über diese Zeit mit all dem adventlichen und weihnachtlichen Drum und Dran. Und dann gibt es noch ein paar Christen, die mit dieser Zeit und den Worten Advent und Weihnachten auch alles so je nach Gemütslage schöne oder weniger schöne verbinden. Aber sie verbinden damit eben auch ein bisschen mehr. Und was genau? Darüber wollen wir heute ein bisschen in unserem Kurs Null sprechen. Das tun wir mit dem Berliner Dompropst Dr. Stefan Dubowski. Er hat sich auf den Weg in unser muggeliges Berliner Horeb-Studio gemacht und nimmt sich Zeit für unseren Kurs Null. Grüß Gott also dahin. Grüße Sie, Dompropst Dubowski.
Grüß Gott.
Herr Dompropst, Sie sind Priester und Dompropst im Erzbistum Berlin. Dompropst, das ist ein ziemlich hohes Amt in der Kirche. Wenn Sie gestatten, erklären wir das jetzt nicht weiter, was das genau ist. Da kommen wir vielleicht ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall, das ist schon was richtig Wichtiges. Sie sind ein studierter, echter Pharmazeut, haben sich dann später für ein Theologiestudium entschieden. Und im Jahre 1985 sind Sie zum Priester geweiht worden. Wenig später sind Sie promoviert worden in einem ein bisschen außergewöhnlichen Fach, nämlich in dem Fach der Caritaswissenschaften, waren dann viele Jahre in der Seelsorge tätig, auch bei der Caritas im Erzbistum Berlin waren Sie. Sie waren auch in Pfarreien tätig als Pfarrer und seit dem Jahre 2005 sind Sie, wie gesagt, Dompropst in Berlin. Ja, Dompropst Dubowski, eingangs gleich die Frage, haben Sie denn den Adventskalender?
Ja, seit vielen Jahren wieder. Ich hatte in meiner Kindheit einen Adventskalender, war übrigens auch sehr stolz darauf und jetzt später wieder als Erwachsener. Eine gute Frau macht mir den immer und ich hänge mir den in meinem Büro und jeder, der reinkommt, bestaunt den erstmal.
Okay, der wird also für Sie angefertigt. Wie genau. Schaut das genau aus? Sind da Süßigkeiten drin?
Ja, oder genau. So? Da sind viele Süßigkeiten. Da hat jemand das Gefühl, vielleicht würde er mir damit eine Freude machen. Und ich nehme das mit. Und wenn morgens jemand reinkommt, dann frage ich manchmal, haben Sie heute schon ein Türchen geöffnet? Und meistens strahlen die dann und öffnen dann voller Spannung dieses kleine, jetzt ja nicht Türchen, sondern Päckchen, wo irgendwas Schönes drin ist. Ein schöner Anfang für den Tag.
Ich sagte es ja bereits, für Christen bedeutet diese Zeit doch ein bisschen mehr als dieses alles, was eben auch schön ist, aber da steckt doch noch ein bisschen mehr dahinter. Was bedeuten Ihnen diese 4 Wochen vor Weihnachten?
Zunächst erstmal haben wir als Kinder immer gesagt, Advent ist das Warten auf das Christkind. Und irgendwie hat das immer noch Bedeutung für mich. Aber inzwischen als Erwachsener drehe ich das Ganze gern immer noch mal um und sage, nicht nur ich warte auf Jesus, sondern umgekehrt, ich werde erwartet. Und wenn ich mal in die Heilige Schrift hineinschaue, dann sehe ich, dass ich immer wieder Geschichten finde, wo Jesus auf die Menschen zugegangen ist und damit einfach ihr Leben verändert hat. Das wäre für mich so die Adventszeit, wieder neu mir bewusst zu machen, ich werde erwartet von jemandem, der mich mag, der mich schätzt, letztlich auch der mich liebt. Und das versuche ich weiterzugeben. Und von daher hat die Adventszeit für mich eine ganz besondere Bedeutung.
Was verändert sich, wenn man Jesus begegnet? Sie haben gesagt, das Leben wird verändert.
Auch das hat sich oft in kleinen Dingen immer wieder gezeigt. Jesus zum Beispiel hat gezeigt, dass er nicht nur das Äußere sieht, sondern das Innere. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn ich zum Beispiel einem Menschen im Krankenhaus oder im Seniorenhaus begegne, dann für ihn Zeit zu haben, das sind alles so Dinge, wo man deutlich spürt, da werde ich erwartet, da werde ich gemocht, da werde ich geliebt. Und das versuche ich in den Tagen des Advent rüberzubringen. Und deswegen ist für mich die Frage, ob ich jetzt schon alle Geschenke habe, erstmal zweitrangig.
Diesem Jesus begegnet. Nun können natürlich Menschen das ein bisschen schwer nachvollziehen. Ich meine, das Ganze ist 2000 Jahre her. Wieso ist das für Sie jetzt noch heute von Bedeutung?
Ihnen selber natürlich. Das ist immer so eine Sache, kann man nicht begegnen. Da sind die 2000 Jahre dagegen. Aber er hat sowas wie ein Vermächtnis hinterlassen. Und überall, wo dieses Vermächtnis gelebt wird, da kann man seine Spuren entdecken. Und man kann das ja heute noch spüren, wie die Menschen einfach verändert sind, wie sie sich freuen, wie sie glücklich sind. Und wenn ich dazu ein bisschen beitragen kann in diesen Wochen des Advent, dann denke ich, bin ich auf der richtigen Seite.
Nun ist das ja kein erwachsener Jesus, dem Sie dann Weihnachten begegnen, sondern das ist ja, wie Sie schon gesagt haben, das Christkind. Es ist ein kleines Kind. Das müssen Sie noch mal ein bisschen erklären. Was ist jetzt auch das Besondere an diesem Kind?
Na, es ist schon richtig. Jesus ist, wie wir auch, als Kind Mensch geworden, als Baby oder Säugling. Aber mir ist eigentlich schon wichtig, dass es nicht beim Kinderglauben bleibt. Ich habe mal so eine ganz schöne Geschichte gehört, die ich auch gerne mal weiter erzähle, dass Kinder ganz gespannt sind auf das Christkind. Und irgendwann einmal kommt das Alter, wo die Kinder in der Schule lachen und sagen, bäh, das Christkind, das ist doch nicht das Christkind. Das sind unsere Eltern, die uns da beschenken und uns die Sachen unter den Tannenbaum legen. Und der kleine Junge, von dem der da Rede ist, der ist zunächst erstmal ganz befremdet. Er mag einfach seinen Kinderglauben an das Christkind noch nicht hergeben. Das ist für ihn was Schönes mit Kerzenschein und mit Lametta und all das, was dazu kommt. Und irgendwann einmal fragt er seinen Großvater. Der Großvater hat eine tolle Antwort und sagt, ja, ja, das stimmt. Das ist schon die Eltern, die uns die Sachen unter den Christbaum legen. Und dann sagt er aber, wer sagt den Eltern, dass sie sich genau das wünschen, dass den Kindern das schenken, was sich die Kinder am meisten wünschen? Und der Junge überlegt, vielleicht das Christkind? Und der Großvater geht gleich weiter und sagt, na und wenn die Kinder sich auch in diesen Tagen des Advent ganz besonders bemühen, den Eltern eine Freude zu machen, wer ist wohl da in dem Bemühen drin? Und wieder die Antwort, vielleicht das Christkind? Und so langsam kommt das Kind zu dem Ergebnis, das Christkind lenkt nicht mehr einen Schlitten mit Geschenken beladen, sondern die Gedanken und die Herzen der Menschen. Das wäre so der Glaube, mit dem ich die Zeit des Advent beschreiben möchte. Gott, der unsere Gedanken lenkt, so dass wir so ähnlich wie Jesus damals vor 2000 Jahren das Leben der Menschen verändern können.
In welche Richtung lenkt er denn die Gedanken?
Na, zumindest so, dass die Menschen spüren, dass sie angenommen sind, dass sie nicht klein gemacht werden, sondern eher groß gemacht werden. Dazu gibt es ja viele schöne Beispiele, die man in der Heiligen Schrift nachlesen kann.
Was wäre da zum Beispiel?
Ich denke an die Begegnung, die Jesus gerade mit den Menschen hatte, die keiner mochte. Dazu zählten übrigens damals auch schon Kinder. Es kamen mal, so erzählt die Bibel, Menschen, die Kinder zu Jesus bringen, damit er sie segnen sollte. Und die Apostel, die um ihn herum waren, seine engsten Begleiter also, die haben die sofort weggeschickt. Jetzt weg, der Meister schläft, stört den nicht. Und Jesus sagt, doch, ich will gestört werden, wenn man das mal so sagen kann. Kommt alle zu mir. Und er hat die Kinder wahrscheinlich umarmt und gedrückt und vor allen Dingen eben auch gesegnet. Das wäre zum Beispiel so eine ganz konkrete Erfahrung. Menschen, die in ihrem Leben erleben, hau ab und geh weg und dich will ich nicht, die gibt's zuhauf. Und diesen Menschen eine Botschaft zu geben, nicht jetzt geh weg, sondern im Gegenteil, du bist erwartet oder wenn sie einfach das Bild nehmen, mit den offenen Armen. Das wäre zum Beispiel eine Haltung, wie man sie bei Jesus gut finden kann und die ich gerne auch in unsere heutige Zeit Menschen weitergeben möchte.
Wieso hat denn ausgerechnet Jesus eigentlich so eine Haltung? Ich meine, so ein, für Sie ist das ein ziemlich super Typ. Der hätte ja nur wirklich allen Grund gehabt, auf uns alle irgendwie herabzublicken und sich eben nicht stören zu lassen. Und ausgerechnet der macht nun das, was den anderen so schwer fällt.
Ich denke, das ist letztlich irgendwann die Sprache der Liebe. Die Sprache der Liebe dreht eben vieles um. Da geht es nicht darum, den anderen besitzen zu wollen, sondern im Gegenteil, sich dem anderen anheimzugeben, wenn ich das mal sagen kann. Und ich denke auch, dass man nur so Geheimnisse entdecken kann. Wenn man ein Geheimnis versucht, mit Gewalt aufzubrechen, dann wird man es eher kaputt machen. Wenn man aber versucht, sich davon betreffen zu lassen, dann auf einmal wird es eine ganz neue Dimension bekommen, die mein Leben eben auch reicher macht.
Jetzt müssen wir nochmal auf dieses Vermächtnis zu sprechen kommen. Sie haben gesagt, natürlich kann ich jetzt diesem historischen, wenn man ihn so nennen will, Jesus nicht begegnen, weil da einfach 2000 Jahre dazwischen liegen. Trotzdem kann ich das heute immer wieder tun. Das heißt, jeder Mensch hat eigentlich, müsste prinzipiell einen Zugang, eine Möglichkeit haben, diesem Jesus zu begegnen. Können Sie uns das nochmal erläutern, wie das so, wie man sich das vorstellen kann?
Jesus hat damals ziemlich am Schluss seiner öffentlichen Wirksamkeit ein ganz interessantes Wort gesagt. Er hat gesagt, was ihr für einen meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr letztlich für mich getan. So ist einfach das Vermächtnis, was er damals getan hat, auch heute noch gültig und überall, wo ich einem Menschen etwas Gutes tue. Angefangen von leiblichen Dingen, dass ich ihm, sagen wir, wenn in der U-Bahn jemand kommt und sagt, hast du mal einen Euro für mich, ihm da was in die Hand drücke, oder aber, dass ich etwas spende, oder aber auch vor allen Dingen, ich denke nicht nur an die materiellen Dinge, sondern auch an die geistigen Dinge, wenn ich Zeit für jemanden habe, für Kinder, für Jugendliche zum Beispiel, für ein Gespräch, dann kann ich dieses verwirklichen, was Jesus damals gesagt hat, was ihr für einen meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan.
Jetzt müssen wir auf ein heikles Thema zu sprechen kommen, Dompropst Lubowski, weil natürlich das kann irgendwie jeder, also dafür ist jeder zumindest, hat er die Möglichkeit, so etwas zu tun und dadurch eben eine Begegnung zu ermöglichen. Sie sind nun in der katholischen Kirche und für Sie ist es etwas Besonderes, diesen Glauben eben auch in der Kirche zu leben und dort vorzufinden. Wie passt das zusammen?
Ja, zunächst erstmal ist das ja gerade das Schöne. Die Botschaft Jesu ist nicht irgendetwas, was so ganz schwer so hoch oben ist, sondern Sie haben vollkommen recht, das kann jeder. Und das macht die ganze Sache auch so attraktiv und den Menschen vor allen Dingen auch so nah. Der christliche Glaube ist eben nicht was Elitäres, was ganz Besonderes, sondern ist für jeden Menschen möglich und für jeden Menschen auch erreichbar. Welche Rolle die Kirche spielt, das ist für mich zunächst erstmal die Weitergabe dieser Botschaft. Ich habe sie ja nicht von mir aus erfunden oder sie kommt nicht von mir heraus, sondern ich habe sie überliefert bekommen, von meinen Eltern sicher oder auch von meinen Geschwistern oder von den Lehrern, Erziehern, von den Pfarrern, mit denen ich zu tun gehabt habe, vor allen Dingen von den Kaplänen, die uns begleitet haben. Das waren schon so die, wo ich Kirche erlebt habe und die mir diese Botschaft vermittelt haben. Und so bin ich aufgewachsen und in diesem Rahmen habe ich sozusagen Jesus, habe ich seine Botschaft kennengelernt. Das wäre für mich die Rolle der Kirche. Was ich aber noch hinzufügen möchte, ist eher was anderes. Sie sagen so schön, das kann jeder tun und das ist ja auch das Tolle. Die andere Frage ist, tut es dann eigentlich jeder? Möchte es jeder tun? Und da möchte ich fast eher jedem Mut machen. Versuch's doch mal, lass dich doch mal auf diese Worte, auf diese Botschaft ein. Versuch mal so ein bisschen in den Spuren Jesu zu gehen. Und man wird interessante Erfahrungen eben machen. Zunächst erstmal sage ich ganz neutral, dass das Leben anders wird, sich verändert wird. Mal jetzt konkret auf den Advent. Ich muss vielleicht nicht mehr hinterherrennen, um noch zu überlegen, hast du dem eine Karte geschrieben oder hast du für den schon ein Geschenk, so wie Sie es am Anfang gesagt haben, sondern ich kann ganz gelassen in den Advent gehen, unter dem Wissen, was ich am Anfang sagte, ich werde erwartet, ich werde geschätzt, geliebt und diese Botschaft dann weitergeben. So bekommt für mich der Advent sein Gepräge als ganz besondere Zeit und vor allen Dingen in der letzten Woche, wenn es dann auf den Weihnachtstag zugeht.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen mit dem Berliner Dompropst Dr. Stefan Lubowski über den christlichen Glauben, über die Grundlagen des Christseins, wie wir das immer im Kurs Null tun. Und heute geht es uns um die Adventszeit, um Weihnachten. Ja, und Dompropst Lubowski, jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie ermutigen die Leute dazu, Mensch, mach das doch einfach mal. Also schließ dich doch einfach mal, öffne dich doch mal diesem, wie soll man es nennen, diesem Vorbild oder diesem Beispiel Jesu und gib das weiter und ermögliche dadurch irgendwie so eine Begegnung. Also in den ganz kleinen, ganz normalen Dingen des Alltags. Und da stellt sich der etwas grüblerische und etwas zweiflerische Zeitgenosse die Frage, ja, warum machen wir das denn nicht von selber? Warum brauchen wir denn da die Ermutigung und warum brauchen wir denn da Jesus, um darauf zu kommen? Das müsste doch auch ohne gehen.
Geht es vielleicht zunächst auch erstmal ohne. Ich weiß ja nicht, wie jeder Mensch so im Innern das fühlt. Ich mache eine Erfahrung, und zwar, es gibt viele Dinge, die mich motivieren. Das kann zum Beispiel eine Notwendigkeit sein. Wenn ich erkenne, das muss jetzt unbedingt gemacht werden, dann setze ich mich auch ran und tue das. Das wäre eine Form der Motivation. Immer mehr aber spüre ich, dass, wenn mich etwas begeistert, das noch viel mehr motivieren kann. Und deswegen versuche ich einfach immer, den Menschen irgendetwas vorzustellen, was sie begeistern kann. Und da, denke ich, ist das Personale, also die Begegnung mit Menschen, das, was mich am stärksten begeistert. Wenn Sie mich zum Beispiel fragen, warum ich Priester, warum ich Pfarrer geworden bin, dann war das die Begegnung damals mit jungen Pfarrern, also Kaplänen, die mich einfach begeistert haben, wo ich sage, das hat mir Spaß gemacht. Und so könnte ich mir meine Zukunft auch vorstellen, so zu leben, einfach auch aus der Botschaft Jesu heraus und die den Menschen weiterzugeben. Dasselbe könnte ich mir jetzt auch für die Zeit von Advent und Weihnachten vorstellen. Einfach die Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen und sie einfach die Erfahrung machen zu lassen, dass sich damit in ihrem Leben etwas verändert.
Also, wir fassen nochmal zusammen. Sie freuen sich auf jeden Fall auf Weihnachten?
Das auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Und Sie sagen, da ist auch für jeden, weiß Gott, mehr drin als nur so ein bisschen Idylle und Zimtgeruch in der Luft.
Das auf jeden Fall. Mhm. Ich hatte mal eine Begegnung, ich glaube sogar in irgendeiner Praxis. Und da sagte jemand, für mich ist noch gar nicht weihnachtlich zumute. Und dann habe ich die Frage umgedreht und habe gesagt, was müsste denn kommen, dass Ihnen weihnachtlich zumute ist? Derjenige stutzte dann, sagte auch gar nichts mehr. Mir war natürlich sofort klar und ihm auch, hängt das davon ab, ob Kerzenschimmer oder Tannenduft oder Zimtsterne irgendwo in der Gegend sind? Und da haben wir uns dann weiter unterhalten und ich habe gesagt, das Schöne ist eben, dass ich nicht Weihnachten machen muss, sondern dass es einfach da ist. Und wenn er mich nun fragt, was ist denn da, dann komme ich wieder auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass da ein Gott ist, der Mensch geworden ist, eben in dem Kind Jesus, und der für mich berührbar geworden ist. Und was das eben heißt, das habe ich in der Zeit, als ich als Caritas-Seelsorger war, immer wieder erlebt. Menschen erleben eher das Umgekehrte, dieses, dass eine Welt unberührbar geworden ist. Ich bin dafür nicht zuständig oder, ach nein, das will ich nicht, geh weg und so weiter. Und überall da, wo jemand berührbar geworden ist, das ist für mich eine Botschaft, die auch heute noch an Attraktivität nicht verloren hat. Das ist für mich eigentlich Weihnachten, ein Gott, der berührbar geworden ist. Und darauf freue ich mich eigentlich wieder. Mag sein, dass es eine ganz andere Freude ist, als die, wenn man jetzt vor einem Urlaub Hurra schreit. Aber es ist eine ganz schöne Freude, die mein Leben so auf Dauer erfüllt, dass ich an diesen Gott einfach glauben kann und dass ich dann auch weiß, dass ich diesen Glauben weitergeben kann.
Dann ist aber dieses Weihnachten auch gerade in unserer Zeit für Sie, ja, sagen wir mal so, gar nicht mal so sehr eine Flucht aus der Welt, sondern da geht's richtig rein.
Genau, genau. Das haben Sie eigentlich sehr gut gesagt. Würde ich auch so unterschreiben können. Auch wenn die Leute so sagen, ich möchte den Advent als besinnliche Zeit. Von der Besinnung allein weiß ich noch nicht, ob ich da glücklich werden kann. Aber dass da die Botschaft ist, da ist jemand, der mich mag, das macht mich glücklich. Und das führt mich eher mitten in die Welt hinein als aus der Welt heraus. Und deswegen können von mir aus auch die Adventstage ruhig mal hektisch sein. Wir als Pfarrer zum Beispiel gehen oft in die Krankenhäuser, gehen dann von Bett zu Bett, wünschen jedem ein frohes Weihnachtsfest. Oft gehen dann noch ein paar Kinder mit, das ist immer sehr, sehr schön. Die drücken denen dann ein kleines Geschenk in der Hand, dann strahlen die Leute dann auch immer wieder. Wenn ich dann am Abend ins Bett gehe, bin ich oft richtig geschafft, aber froh geschafft und denke, doch, das war jetzt gut, heute konntest du vielen eine Freude machen. Das ist zum Beispiel ein schönes Profil, wenn man so will, des Advent.
Dann sind Sie aber auch gerade als Christ in diesen Zeiten besonders gefragt, oder? Ich meine, bei uns geht's ja derzeit schon zumindest rauer zu als vor einigen Jahren noch. Also viele Menschen sind wirklich auch in großer Not.
Ja, und man muss dann eben gucken, wem man seine Zeit schenkt. Das ist natürlich auch eine Erfahrung, wo man seine Grenzen sehr, sehr deutlich spürt. Man kann nicht alles tun, wo man jetzt Not sieht, wo man spürt, hier würde man eigentlich gebraucht werden. Aber vielleicht bekommt man auch mit der Zeit eine gewisse Gelassenheit, dass man sagt, gut, alles kann ich nicht, aber da, wo ich helfen kann, zum Beispiel jetzt in den zwei Krankenhäusern, in die ich gehe, oder früher bin ich immer gern in die Sozialstation gegangen und habe dort mit den Behinderten, mit den Kranken, mit den alten Menschen Weihnachten gefeiert. Das war manchmal schon so am 10., so am 15. Dezember. Aber die Leute haben sich verabschiedet und haben gesagt, Herr Pfarrer, war das schön. Für mich war heute der Heilige Abend. Und wenn man sie fragte, so, was war denn eigentlich so schön, dann kommt oft als Antwort, ja, wenn man so diese Liebe spürt, die hier bei all der Vorbereitung und bei all dem, wie sie uns begegnet sind, wenn man diese Liebe so spürt, dann merkt man, da ist eine Botschaft, die uns Menschen unheimlich gut tut und unser Leben verändert.
Dafür gibt es so einen im christlichen Sprachgebrauch ein etwas altmodisches Wort, das auch ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber sehr aufschlussreich. Das heißt Barmherzigkeit. Sie haben darüber sogar Ihre Doktorarbeit geschrieben.
Richtig.
Barmherzigkeit im Neuen Testament.
Genau.
Erklären Sie uns vielleicht nochmal diesen Begriff Barmherzigkeit. Vor allen Dingen offensichtlich hat den ja Gott dann so in die Welt gebracht, diesen Stein quasi ins Rollen gebracht mit dieser Barmherzigkeit. Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären, was da so richtig auch von Ihrer Religion her dahinter steht.
In meinem ersten Kapitel habe ich natürlich versucht zu definieren, was ist eigentlich Barmherzigkeit. Übrigens, das ist eine schöne Sache. Die Bibel erzählt zwar viel von Barmherzigkeit, aber sie definiert es nicht. Das heißt also, überleg dir mal selbst, so möchte die Bibel dem Leser oder Hörer sagen, was ist Barmherzigkeit? Zunächst erstmal gibt es sogenannte Werke der Barmherzigkeit. Hungrigen zu essen geben, Nackten Bekleidung zu geben, Kranke übrigens zu besuchen, Gefangene zu besuchen. Hier sind also auch Menschen in den Blick genommen, an die nicht gleich jeder denkt, wenn ich so gerade an die Strafgefangenen eben denke. Das sind so Werke der Barmherzigkeit, übrigens auch nicht nur leibliche, geistige, zum Beispiel wie traurige Trösten oder Unsicheren einen Weg raten, also Werke der Barmherzigkeit. Sehr, sehr bald aber habe ich gemerkt, Barmherzigkeit ist nicht nur eine Tat, sondern ist eigentlich so etwas wie eine Beziehung, die man aufbaut. In der Apostelgeschichte gibt es eine schöne Erzählung, wie ein Bettler mal, ein Gelähmter vor allen Dingen, am Tor des Tempels sitzt und bettelt. Und da kommen zwei an, Petrus und Johannes, zwei von den engsten Freunden Jesu, und er hält wahrscheinlich die Hand auf und hofft, dass er so eine Münze oder ein Stück Geld bekommt. Und Petrus und Johannes sagen, schau uns an. Allein schon dieses Anschauen ist für mich der erste Punkt, wo Barmherzigkeit beginnt. Und dann sagen sie so schön, Gold und Silber haben wir nicht und geben wir dir auch nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Das wäre für mich eine tolle Form oder eine schöne Definition für Barmherzigkeit. Erstmal mit den anderen in Kontakt kommen, übrigens auch in Blickkontakt, und dann ihm das geben, was man hat. Und der eine kann zum Beispiel gut Musik machen und deswegen macht er durch ein kleines Lied oder ein Ständchen dem anderen eine Freude. Und einer kann vielleicht schön was basteln oder einer kann nur zuhören. Was heißt nur? Das ist ja was ganz Großartiges. Oder einer ist sehr humorvoll und durch so einen Humor macht er dem anderen eine Freude. Dem anderen das geben, was ich habe. Also mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Charismen den anderen beschenken, das wäre für mich Barmherzigkeit. Und da käme jetzt noch was Interessantes hinzu. Petrus und Johannes in dieser Geschichte sagen ja, sieh mich an. Wenn ich mir das so richtig konkret vorstelle, der steht oder die beiden stehen und der Gelähmte wird wahrscheinlich am Boden gesessen oder vielleicht sogar gelegen haben. Das heißt also, wenn es um ein Ansehen geht und nicht um ein Hinabschauen geht, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Gelähmte muss nach oben kommen oder aber, was das Wahrscheinliche ist, dass Petrus und Johannes sich hinunterbeugen. Und dieses, ja, Bücken vielleicht, das ist so ein Kennzeichen auch unseres Gottes. Und das findet man immer wieder bei barmherzigen Tun, dass man sich zu den Menschen herunterbegibt. Nicht in herablassender Art und Weise, das wäre sicher nicht im Sinne des Evangeliums, sondern in mutmachender und vor allen Dingen in dem anderen eine Würde gebender Weise. Auge in Auge Begegnung zu haben, das wäre Barmherzigkeit.
Also das berühmte auf Augenhöhe herstellen.
Richtig, genau, genau, das ist ein sehr schöner Begriff dafür.
Wenn man Ihnen zuhört und auch bemerkt, Sie haben vorhin das erzählt mit dem, wenn Sie dann so Weihnachten die Kranken besuchen und dann abends ins Bett fallen und dann so, ja, okay, war vielleicht ein anstrengender Tag, aber es war so schön und ich konnte wieder was geben. Und das hört sich ein bisschen so an, als ob das so eine Kunst ist, diese Barmherzigkeit auch etwas zu geben, wie Sie sagen, aber eigentlich verliert man nichts. Also ich meine, wir sind es heute so gewöhnt, wenn wir was weggeben, dann ist es weg und dann dann ist wieder ein bisschen weniger im Portemonnaie oder was auch immer. Und bei Ihnen hört sich so an, als ob man nicht wirklich was verliert, sondern vielleicht sogar eher noch was gewinnt.
Wenn Sie noch kein Weihnachtsgeschenk haben, das Sie jemand anders geben können, dann würde ich Ihnen empfehlen, verschenken Sie mal das kleine Büchlein Momo von Michael Ende. Ist nicht mehr ganz aktuell, ist mal vor vielen Jahren geschrieben und rausgegeben worden, aber für mich immer noch großartig. Da ist eine Szene, wo ein Friseur über das ganz große Leben träumt. Aber dann denkt er gleich, ach, ich habe ja keine Möglichkeit, ich bin kleiner Friseur und das ist nun aus mir geworden. Und dann kommt so ein grauer Herr, allein schon die Beschreibung, grau, also so wirklich keine Farbe, farblos, nicht? Und der kommt, setzt sich hin und dann sagt er, ja, Sie können ja auch Ihre Zeit sparen, Sie vergeuden Ihre Zeit. Und dann wird alles gesagt, wofür er die vergeudet. Das fängt mit den ganz Alltäglichkeiten an, wie die Arbeit, Essen, Schlafen. Aber dann kommen auch solche Dinge wie, dass er sich mit Freunden trifft, dass er am Stammtisch seine Zeit verbringt, dass er im Chor singt und dass er dann auch für seine kranke oder alte Mutter sorgt, dass er einer behinderten Dame eine Rose bringt, einfach weil sie sich so freut. Und der graue Herr sagt, das ist alles Quatsch, hören Sie damit auf und Sie werden sehen, Sie haben eine Menge Zeit. Und jetzt kommt am Ende Michael Ende und sagt mit einem Satz, herrlich, dem Friseur wird's kalt, er fängt an zu frieren. Und ich finde, damit ist eigentlich alles gesagt. In einer solchen Welt möchte ich auch nicht leben, da wäre es kalt, da würde ich vielleicht auch anfangen zu frieren. Und diese Erfahrung hat der Friseur erstmal in diesem negativen Sinne gemacht, dann nachher später, aber ich kann jetzt nicht das ganze Buch erzählen, kommt dieses Mädchen Momo und die hat genau diese Grundhaltung, alles was ich verschenke, vor allen Dingen eben die Zeit, darum geht's ja in dem Buch, das macht mein Leben nicht ärmer, sondern reicher und erfüllt es. Und ich glaube, da gibt es viele Menschen, die solche Erfahrungen schon gemacht haben, die zunächst erstmal etwas verschenkt haben. Und wenn es nur zum Beispiel Jugendliche in der Jugendgruppe oder im Sportverein oder nachher Erwachsene, die sich irgendwo engagieren. Und wenn man sie mal später fragt nach ihrem Leben und was ihr Leben reicher gemacht hat, dann sind es genau die Dinge, die sie erstmal verschenkt haben, die dann aber in irgendeiner Weise letztlich ihr Leben bereichert haben.
Wie soll ich dich empfangen und wie begeb ich dir? O alle Welt verlangen, o meine Seelenziel.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen über den christlichen Glauben und natürlich heute in diesen Tagen des Advents natürlich über Advent und Weihnachten. Wir sind im Gespräch mit Dr. Stefan Dybowski, Dompropst im Erzbistum Berlin. Sie haben schon ganz kurz angedeutet, trotzdem, wir müssen Ihnen auch mal die Frage stellen, was machen Sie denn Weihnachten?
Zunächst erstmal werde ich den Heiligen Abend in meiner Familie, besser gesagt bei einem meiner Brüder, verbringen. Der lädt mich auch schon letztes Jahr, dieses Jahr auch wieder am Heiligen Abend ein und das ist ganz gemütlich. Spät am Abend habe ich etwas ganz Außergewöhnliches. Ich werde Weihnachten auf dem Berliner Hauptbahnhof verbringen. Das ist jetzt schon das dritte Mal und zwar vor 2 Jahren war das erste Mal, haben die beiden Bahnhofsmissionen, also von der katholischen und evangelischen Seite her, einen Weihnachtsgottesdienst organisiert. Ich war damals sehr, sehr skeptisch. Durch meine Caritas-Arbeit habe ich eben Kontakt zu der Bahnhofsmission. Ne? Und sie fragten mich, ob ich da von katholischer Seite diesen Gottesdienst mitfeiern und halten würde mit einem evangelischen Geistlichen. Und das haben wir dann gemacht. Und ich muss Ihnen erstmal sagen, ich war platt. Da waren über 300 Leute erstmal. Wir hatten so Brauerei, Bänke, wissen Sie, die man so im Festzelt immer hat, dahingestellt. Vielleicht so ungefähr für 100 Personen. Die waren schon um 9:30 abends alle besetzt und dann dahinter stellten sich die Leute auf. Und das war nicht nur so ein Kommen, mal kurz gucken und dann wieder abhauen, sondern die Leute blieben. Zunächst erstmal alles Mögliche, was man sich denken kann. Also angefangen auch von Leuten, die man eben auf Hauptbahnhöfen immer so trifft. Also Wohnungslose und Menschen, die so auf der Straße leben. Aber dann auch ganz viele Touristen in den Hotels hatten wir dann so kleine Karten ausgelegt. Und dann hatten wir eine Stunde so einen Wortgottesdienst, wo wir die Botschaft von der Geburt Jesu verkündet haben. Viel länger durfte es auch nicht gehen, denn die Kälte kommt dann so von unten herein. Aber ich muss sagen, es ist interessant, wen man dort trifft und wem man diese weihnachtliche Botschaft dann auch bringen und weitersagen kann. Und das mache ich jetzt zum dritten Mal. Zwischendurch bremsen dann oben mal die Züge und man hört das Quietschen der Bremsen. Eine ganz eigentümliche Situation. Aber wenn ich so denke, wie das damals in Bethlehem gewesen ist, Maria und Josef, die ja auch keine gemütliche Herberge gefunden haben, sondern eben immer wieder weggeschoben und dann irgendwo, ja, auf dem Feld oder in Grotten oder Höhlen, wo Maria ihr Kind zur Welt gebracht hat, dann muss ich sagen, kommen wir mit der Situation am Hauptbahnhof dem eigentlich sehr, sehr nah.
Und dann wird ja Christen ganz gerne so ein bisschen ein übertriebener Missionszwang oder Drang nachgesagt und unterstellt, wenn man ihre Worte jetzt hört und dem unserem Gespräch eigentlich folgt, dann ist das ja eigentlich nichts anderes, als dass sie einfach ihren Glauben leben und schon dadurch zeigen sie sich einfach, also dieses, was man so denkt mit Mission, ich muss hier erstens, zweitens, drittens verkündigen, das ist bei Ihnen eigentlich schon in der Person drin, also in dem, wie Sie Ihren Glauben leben. Zeigen Sie einfach, wer dieser Christus ist.
Ich glaube auch, die beiden Dinge, Mission auf der einen Seite und Zwang auf der anderen Seite, passen nicht gut zusammen, zumindest so, wie ich Mission verstehe. Wenn ich mal so an die ersten Freunde Jesu denke, da ist genau wieder das, wovon wir vorhin gesprochen haben. Die waren einfach begeistert. Die haben das gesehen, was Jesus getan hat. Und das war einfach anders. An einer Stelle Markus Evangelium wird es ja auch erzählt. Er war einfach anders als die Gesetzeslehrer und die Schriftgelehrten, die es damals eben gab. Ne? Und das hat die so begeistert, dass sie sagen, das muss ich weiter sagen. Und ich bin übrigens der festen Überzeugung, die haben es eben auch nicht nur mit Worten weitergesagt, sondern die haben das versucht auch zu leben. So wie der war, so wollen wir auch leben. Und so ist eigentlich Mission entstanden. Später mal, das heißt, ob es zeitlich später war, weiß ich nicht, aber jedenfalls in der Apostelgeschichte, das ist so eine Schrift innerhalb der Bibel, die so erzählt, wie es mit den Anfängen losgegangen ist. Und da wird von den Missionsreisen des Apostels Paulus erzählt. Und der stand eines Tages am Ufer des Sees, des Meeres, muss man eigentlich sagen, so am heutigen Bosporus. Und er hatte nachts eine Vision, da stand ein anderer, ein Mazedonier auf dem gegenüberliegenden Ufer, für uns müsste man jetzt sagen, auf dem europäischen Ufer, und er sagt, komm herüber und hilf uns. Damit wird deutlich, Mission ist nicht etwas Einseitiges, sondern ist ein Dialog, auch wieder eine Begegnung. Da ist einer, der etwas sucht, und für mich würde dann Mission auch immer mit dem Hören erstmal beginnen. Was sucht der andere? Wonach sehnt er sich? Was möchte er gerne in seinem Leben verändert haben? Und wenn ich ihm dann mit Hilfe des Glaubens, auch mit Hilfe meines Lebens, ihm eine Antwort geben kann, vor allen Dingen eine Antwort, die der Botschaft Jesu entsprechen würde, dann glaube ich, wäre das für mich Mission und da wäre für mich kein Zwang. Denn ich merke inzwischen übrigens, Gott hat so viele Möglichkeiten, Menschen anzusprechen. Übrigens, auch wenn ich so an mein Berliner Umfeld denke, Menschen, die noch nie was von Gott gehört haben. Und insofern brauche ich, glaube ich, keine Angst zu haben, dass ich jetzt da einen Druck habe oder einen Zwang habe. Ich würde gerne das weitergeben, was die Menschen damals begeistert haben und was mich heute begeistert.
Can you believe in the miracle coming? Can you believe it will...
Im Kurs Null bei Radio Horeb hörten Sie heute Dr. Stefan Dybowski. Er ist Dompropst im Erzbistum Berlin und mit ihm sprachen wir in unserer Sendereihe Kurs Null – Grundlagen des Christseins. Von dieser Sendung wird es wie immer für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine CD geben bei unserem CD-Dienst, ganz klassisch. Den können Sie anrufen unter der 0700 7525 7520. Oder aber Sie schauen gleich mal auf die Homepage horeb.org und dort finden Sie diese Sendung auch in unserem Podcast- und Download-Angebot, können Sie sich also ganz bequem auf Ihren Computer herunterladen und noch einmal nachhören. Schon jetzt darf ich Sie auf unseren Kurs Null in der nächsten Woche hinweisen. Wir sprechen mit dem Münchner Weihbischof Dr. Franz Dietl. Naja, und natürlich, da wird es dann wirklich auch ganz um Weihnachten gehen. Herzlichen Dank, Dompropst Dybowski, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Kurs Null. Danke für dieses Gespräch. Es gibt unter Christen eine Sitte, einen Gebrauch. Man wünscht sich zum Abschied nicht nur alles Gute und vielleicht auch ein frohes Fest zum Beispiel, das auch. Und dann gibt es noch so eine besondere Form des Gebetes, den sogenannten Segen. Und um diese Form des Gebetes möchten wir Sie zum Abschluss des Kurs Null auch noch bitten, um Ihr besonderes, auch priesterliches Gebet um den Segen.
Das tue ich gerne und ich werde in den weihnachtlichen Tagen gern auch an Sie denken und dazu möchte ich Ihnen jetzt gern den Segen erteilen. Gott, du liebst deine Geschöpfe und es ist deine Freude, bei den Menschen zu wohnen. Gib uns ein neues Herz, das bereit ist, dich aufzunehmen, wo immer wir dich finden und wo immer wir dir begegnen. Dazu segne euch und eure Lieben der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525, von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.